Was geschah, nachdem Jesus von Johannes im Jordan getauft wurde? Er war in der Wüste. Übersetzt, er war mit sich allein. Ich habe schon mal von einem spirituellen Angebot in einem Kloster gehört. Es hieß, gönne dir einen Wüstentag. Da war ich skeptisch. Ich dachte nämlich gleich, Wüste kann ich mir doch weder aussuchen noch gönnen. Biblisch gesehen bedeutet Wüste mehr als nur ein geistlicher Short-Trip ins Innere der Seele. Die heutige Losung öffnet uns die Tür für das, was während eines Aufenthalts in der Wüste tatsächlich geistlich geschehen kann. Und alsbald trieb der Geist Jesus in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm, aus dem Markus-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium wird dieser Aufenthalt mit Inhalt gefüllt. Wichtig ist dabei die Zahl 40. Es war eben kein Wüstentag, sondern ein Komplettaufenthalt. Kurzum, mehr Wüste als die, die Jesus erleben musste, gibt es nicht. Schauen wir also hin. Dass der Geist ihn in die Wüste trieb, heißt nicht, dass er ihn dort in eine Lebens- und Glaubenskrise führen wollte. Das geht aus dem Text nicht hervor. Was aber aus dem Text hervorgeht, ist Folgendes. Wo ein Mensch mit sich allein ist, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Radio, also ohne künstliche äußere Reize, tun sich geistliche Abgründe auf. Zu solchen tiefen Erlebnissen ist der moderne Mensch aber nicht mehr in der Lage. Er ist zu sehr abhängig von dem Äußeren. Er könnte es nicht loslassen. Er wüsste, dass er völlig auf sich fallen, möglicherweise zusammenfallen würde, ohne die Luxuskrücken, die sein schnelles und oberflächliches Leben stützen. So reif ist der Geist des modernen Menschen nicht, dass er auf die Idee käme, sich den Gefahren eines Wüstenerlebnisses auszuliefern. Bei Jesus war es anders. Wie ist das bei ihm abgelaufen? Seine 40-tägige Zeit in der Wüste war fast vorbei. Jesus war sozusagen auf der Ziellinie. Da kam der Höhepunkt. Jesus hatte Hunger. Der stellt sich in der Regel nach längerem Fasten auch ein. Diese körperliche Schwäche war das Einfallstor für den Versucher, wie er zunächst genannt wird. Zwei Verse weiter wird er Diabolos genannt, also Durcheinanderbringer. Beide Ausdrücke stehen für eine personalisierte Funktion, auf die Probe gestellt oder verwirrt werden. Das geschah dann in drei Etappen. Erstens, hast du Hunger? Dann mache die Steine, die herumliegen, zu Brot. Antwort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Zweitens, vertraust du Gott? Dann fordere ihn heraus. Antwort, du sollst Gott nicht herausfordern. Drittens, willst du die Weltherrschaft? Dann falle vor mir auf die Knie. Antwort, Gott soll man anbeten und ihm allein dienen. Neben dem Komplettaufenthalt in der Wüste ist das auch eine Komplettversuchung. Jesus wurde physisch, Hunger, geistlich, Gott herausfordern und geistig Macht versucht. In allen drei Fällen hat er mit einem Zitat aus der Tora, sprich dem fünften Buch Mose, dagegen gehalten und widerstanden. So profund waren die Tora-Kenntnisse des Versuchers allerdings nicht. Nur beim ersten Versuch zitierte er die Tora, beim zweiten war es dann ein Zitat aus Psalm 91 und beim dritten Versuch, wo es um die Weltherrschaft ging, war die Tora bzw. die Heilige Schrift gar nicht mehr im Gespräch. Beim Versuch, Jesus die Weltherrschaft für den Kniefall vor ihm anzubieten, offenbarte der Versucher seine eigentliche Absicht. Er will der Größte sein. Er will an der Stelle Gottes verehrt werden. Ich ziehe daraus zwei Erkenntnisse. Erstens, kann es für ein stabiles geistiges und geistliches Leben von Vorteil sein, einigermaßen bibelfest zu sein. Zweitens, erkennt man einen Diabolos daran, auch heute, dass er größenwahnsinnig ist und es genießt, wenn ihm die Massen huldigen. So viel für heute, bis morgen und bleibe behütet.